Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Wir blicken heute auf den Auto- und den Lkw-Verkehr, mal pro, mal contra, nämlich mit einem EuGH-Urteil für strengere Abgaswerte und mit dem Beginn der Räumung im Dannenröder Wald für die Autobahn A49. Im Niedersächsischen Landtag wird gerade ein vielleicht historischer Pakt für mehr Artenschutz in unseren Agrarlandschaften geschlossen. Eine Gruppe von Wirtschaftsverbänden fordert eine Liberalisierung des Gentechnikrechts. Wir schauen auf die Verschuldung der Verbraucher in Corona-Zeiten und da sieht es eher nach der Ruhe vor dem Sturm als nach Ruhe aus. Und im Verbrauchertipp geht es darum, wie ich verhindere, dass meine Brille beim Mund-Nasen-Schutz beschlägt. Feinstaub und Stickoxide sind nicht einfach nur irgendwelche Stoffe, die aus unseren Autoauspuffen entweichen. Beide Stoffe, insbesondere Feinstaub, sind gefährlich für unsere Gesundheit. Und je mehr Autos auf unseren Straßen fahren, desto größer wird die Herausforderung. Die gesetzlichen Vorgaben dazu sind ernst zu nehmen, überall in der Europäischen Union. Das hat der Europäische Gerichtshof heute Morgen in einem Urteil gegenüber Italien bekräftigt. Tonja Koch weiß mehr.
10 Jahre habe Italien Zeit gehabt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die Feinstaubbelastung insbesondere in den italienischen Ballungsräumen auf europaweit gültige Grenzwerte zu senken. Dieser Verpflichtung, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereits 2008 eingegangen seien, um für saubere Luft in Europa zu sorgen, sei Italien nicht nachgekommen, urteilte heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Italien habe weder Anstrengungen unternommen, die festgelegten Grenzwerte für Feinstaub zu erreichen, noch habe es Maßnahmen ergriffen, die Überschreitung auf möglichst kurze Zeiträume zu beschränken. Es habe also dauerhaft und systematisch gegen die europäischen Standards verstoßen. Und das Land, so die Richter, dürfe sich auch nicht auf die Position zurückziehen, dass nicht das gesamte Staatsgebiet belastet sei, sondern nur einzelne Regionen. Das sei irrelevant, befand der EuGH. Auch wenn nur ein einziges Gebiet die Grenzwerte überschreite, reiche das aus, um als Verstoß gegen die europäischen Regeln zur Luftreinhaltung zu gelten. Feinstaub wird mit dafür verantwortlich gemacht, chronische Krankheiten wie Asthma, Herz-Kreislauf-Probleme und Lungenkrebs auszulösen. Italien steht jedoch nicht allein am Pranger. Die EU-Kommission hat auch Verfahren gegen Ungarn, Rumänien, Polen und Frankreich angestrengt. Die meisten dieser Verfahren, bei denen es entweder um die Überschreitung der festgesetzten Normen für Feinstaub oder Stickoxide geht, sind bereits entschieden und endeten mit einer Verurteilung. Auch gegen Deutschland ist wegen der Überschreitung von Stickstoffdioxidwerten ein Vertragsverletzungsverfahren anhängig. Stickstoffdioxid entsteht beim Verbrennungsprozess und wird im Straßenverkehr vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen. Wann im Falle Deutschlands mit einem Urteil der Luxemburger Richter zu rechnen ist, steht jedoch noch nicht fest.
Tonja Koch über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg. Die Autobahn A49 wurde vor rund 40 Jahren geplant, als die deutsch-deutsche Wirklichkeit eine andere war und sie darf fertig gebaut werden. So bestätigte das im Sommer 2020 das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Diese umstrittene Verlängerung der A49, die eben südlich von Kassel die Anbindung in Richtung A5 und Gießen bieten soll. Umweltorganisationen wie der BUND Hessen sowie Klimaschützer wollten dies nicht hinnehmen. Sie haben den Dannenröder Wald besetzt und diese Besetzung ist ähnlich wie die des Hambacher Forstes zu einem Symbolort für eine Energie- und Verkehrswende geworden. Doch heute Morgen hat die Polizei dort mit der Räumung begonnen. Ludger Fittkau mit Einzelheiten.
Bereits im Morgengrauen fuhr ein Konvoi mit Polizeiwagen am Dannenröder Wald vor. Die Polizeikräfte formierten sich und gingen in den Wald, in dem rund 100 Holzhäuser und etwa 400 Barrikaden auf sie warteten. Eine Polizeisprecherin.
Heute beginnen die Arbeiten im Dannenröder Forst. Unsere Aufgabe als Polizei wird es zunächst sein, dort gemeinsam mit der Baufirma einen Logistikplatz einzurichten. Weiterhin werden sich Kräfte im Dannenröder Forst bewegen, dort Gefahrenquellen identifizieren und nach Möglichkeit beseitigen.
Nur wenige Minuten später riefen die Besetzerinnen und Besetzer des Dannenröder Forstes über Twitter die autobahnkritische Anwohnerschaft der Region dazu auf, ganz schnell in den Wald zu kommen und sich der Polizei entgegenzustellen. Steine und Pyrotechnik sei bereits heute Morgen im Wald auf die Einsatzkräfte geworfen worden, meldete die Polizei. Seit gestern mussten die Besetzerinnen und Besetzer des Mischwaldes mit der Räumung des Dannenröder Forstes rechnen. Denn die Polizei hatte in einer Pressekonferenz angekündigt, dass man sich auf die Räumung nun konkret vorbereite. Seit dem 1. Oktober waren bereits andere Waldgebiete auf der geplanten Trasse der Autobahn A49 geräumt und die Bäume gerodet worden. Doch der Symbolort des Widerstandes gegen den Autobahnbau, der Dannenröder Forst, war bisher verschont geblieben. Die meisten jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten im Wald hatten in den vergangenen Wochen entschlossenen Widerstand gegen die bevorstehende Räumung angekündigt. Etwa Jay aus der Waldbesetzungsgruppe, die ihren Namen nicht nennen wollte.
Dieser Wald, der Dannenröder Wald, ist einer der gesündesten und ältesten Mischwälder, die ich kenne. Er ist nicht nur ein gesundes Biotop, er liegt auch unter einem Trinkwasserschutzgebiet, das 500.000 Menschen in Frankfurt mit Trinkwasser versorgt. Und das alles ist dabei, riskiert zu werden durch diese Autobahn. Und das ist absolut unverantwortlich in Zeiten von Hitzesommern und Dürrejahren und Wasserknappheit und Waldsterben. Deswegen werden wir das verhindern.
Auch im Hessischen Landtag und im Bundestag hat es in den zurückliegenden Wochen noch einmal heftige Kontroversen zum geplanten Weiterbau gegeben. Linke und Grüne im Bundestag hatten einen Baustopp gefordert mit Klimaschutzargumenten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU und alle anderen Parteien im Bundestag verlangten jedoch den Weiterbau. Andreas Scheuer argumentierte in der Debatte mit mehr Verkehrssicherheit in Mittelhessen durch die moderne Autobahn sowie größeren Wirtschaftschancen für die Region durch mehr Autobahnanschlüsse. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Sommer den Bau des Autobahnabschnitts in letzter Instanz genehmigt. Doch der Protest ließ auch in den vergangenen Wochen nicht nach. Die Kritik der Waldbesetzerinnen und Besetzer richtete sich insbesondere gegen die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen. Auch Teile der grünen Basis in Mittelhessen forderten wegen des Autobahnbaus von ihrer Partei den Bruch mit der CDU in der Regierungskoalition in Wiesbaden. Doch eine große Mehrheit der Partei will in der Regierung bleiben. Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, ist bei der Straße zu keinem Kompromiss mit den Grünen bereit.
Die Union hat seit Jahrzehnten die Auffassung vertreten, dass diese Autobahn gebaut werden muss. Und deshalb hat die Union auch in dieser Koalition an dieser Absicht kein Millimeter zurückgenommen.
Wie lange die heute gestartete Räumung des Dannenröder Forstes dauern wird, da will sich die Polizei nicht festlegen. Klar ist, die Rodungen müssen bis zum Februar abgeschlossen sein. Dann beginnt die Schonzeit für das Wild. Die Kreissägen müssen schweigen.
Ludger Fittgau über die heute begonnene Räumung im Dannenröder Wald in Hessen. Wie sind Bienen und Co. zu schützen? Durch eine flächendeckende deutliche Verringerung des Pestizideinsatzes, wie es zum Beispiel die Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission fordert, die aber wiederum von den EU-Agrarministern nicht bestätigt wurde? Oder braucht es gezielt Naturschutzgebiete auf der einen Seite und auf dem Rest der Fläche wird weiterhin produziert wie bisher? Im Agrarland Niedersachsen beschließt in diesen Minuten das Landesparlament ein Gesetzespaket dazu. Im Gegenzug haben die Initiatoren eines Volksbegehrens zum Artenschutz angekündigt, ihre Kampagne einzustellen. Das Ganze nennt sich Einigung auf den niedersächsischen Weg. Aus Hannover berichtet Alexander Budde.
Von der Tribüne des Landtags aus will Anne Kura die Abstimmung verfolgen. Mit dem Gesetzespaket, das nun auf dem Tisch liege, seien wesentliche Ziele erreicht, sagt die Initiatorin des Volksbegehrens Artenvielfalt jetzt, zugleich Grünen Landesvorsitzende.
Ohne den Druck des Volksbegehrens hätte sich die Landesregierung nie bewegt und hätte auch nie die Verhandlungspartner an einen Tisch geholt. Von daher ist das heute ein großer Erfolg der vielen Leute, die unterschrieben haben. Bis zum 1. November waren das rund 140.000 und vor allen Dingen der vielen Leute, die überall im Land trotz der schwierigen Corona-Bedingungen gesammelt haben.
Monatelang hatte die rot-schwarze Landesregierung die Verhandlungen mit den Umweltverbänden BUND und NABU sowie der Landwirtschaftskammer und dem Bauernverband vorangetrieben. Der sogenannte Der niedersächsische Weg mit zahlreichen Gesetzesänderungen und Verordnungen zum Arten-, Natur- und Gewässerschutz soll einen rechtlich bindenden Volksentscheid entbehrlich machen. So will das Land mehr Tempo aufnehmen, um sogenannte Natura-2000-Gebiete auszuweisen. Der Anteil des Ökolandbaus, also der nach ökologischen Kriterien bewirtschafteten Fläche, soll binnen 10 Jahren verdreifacht werden. Derzeit liegt er im Lande erst bei knapp 5%. Umweltminister Olaf Lies kündigt jährliche Kontrollen an, ob die Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Der SPD-Politiker spricht von einem Aufbruchsignal für den Artenschutz.
Auch eine politische Zeitenwende und eine Zäsur im Vergleich zu dem, wie man in der Vergangenheit versucht hat, Herausforderungen dieser Art zu lösen. Es ist gelungen, in den letzten 10 Monaten aus Kritikern Partner zu machen.
Agrarministerin Barbara Otte-Kienast von der CDU betont, dass Landwirte für ihren Einsatz für mehr Naturschutz einen finanziellen Ausgleich erhalten sollen.
Wir sehen attraktive Anreize statt Zwang vor. So zum Beispiel bei der Umstellung auf den Ökolandbau oder bei Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen. Und dort, wo wir eben nicht auf Freiwilligkeit setzen, zum Beispiel bei den Gewässerrandstreifen, sieht der Niedersächsische Weg einen Erschwernisausgleich vor.
Die Finanzierung bestreiten Land, Bund und Europa. 30 Millionen Euro zusätzlich im Jahr sollen aus dem Landeshaushalt fließen. Darüber hinaus nehmen bereits etwa 17.000 landwirtschaftliche Betriebe an EU-Fördermaßnahmen zum ökologischen Landbau teil. Axel Ebeler, stellvertretender BUND-Landesvorsitzender, bezeichnet insbesondere die neuen Vorschriften zur Gestaltung naturnaher Ufer an Gewässern und Flüssen als Erfolg.
Im Agrarland Nummer 1 ist das beispielhaft.
Abstriche mussten die Umweltschützer bei der Verringerung des Einsatzes von chemischen Pflanzenschutzmitteln machen. Sie hatten ein Verbot auf sämtlichen Ackerflächen in Naturschutzgebieten gefordert, konnten sich damit aber nicht durchsetzen. Schön wäre es zudem gewesen, wenn es einen entsprechenden Quantensprung für den Artenschutz auch auf der EU-Ebene gegeben hätte, gibt der NABU-Landesvorsitzende Holger Buschmann zu bedenken.
Leider ist auf EU-Ebene das jetzt zementiert worden durch die neuen Entscheidungen und Beschlüsse. Statt dort einen neuen Weg zu gehen, soll es jetzt weiter in die Fläche gepumpt werden. Wer viel Fläche hat, soll auch viel Geld bekommen. Und das konterkariert den niedersächsischen Weg, weil viele der Programme, die wir drin haben, natürlich Gelder benötigen, damit entsprechende Förderprogramme für landwirtschaftliche Betriebe aufgelegt werden können, zum Beispiel den Viehbestand zu verringern, artenreiches Grünland zuzulassen und so weiter und so fort.
Entscheidend werde daher sein, wie weit Bund und Länder es nun zulassen, möglichst viel Geld von der ersten in die zweite Säule der Agrarförderung umzuschichten. Aus dieser Quelle speisen sich die Naturschutzprogramme sowie die Agrar- und Umweltmaßnahmen, mit denen der ländliche Raum gefördert werden soll. Das Volksbegehren werde nun gestoppt, kündigt Initiatorin Anne Kura an. Gleichwohl werde das Netzwerk auch für dahin großen Druck auf alle Beteiligten ausüben.
Wir werden im Bündnis verfolgen, ob die Gesetze tatsächlich umgesetzt werden, die Förderprogramme und weiteren Maßnahmen kommen und sehen, wie sich überall in Niedersachsen für den Naturschutz jetzt tatsächlich etwas tut.
Aus Hannover berichtete Alexander Budde. Welches Gentechnikrecht wird den neuen Züchtungsformen wie dem Einsatz der sogenannten Genschere gerecht? Das aktuelle strengere Gesetz oder braucht es eine Reform? Für eine solche werben große Agrarunternehmen und Züchterverbände. Dieter Nürnberger hat sich die Argumente angehört.
Die Erwartungen sind hoch. Nutzpflanzen sollen in Zukunft widerstandsfähiger, ertragreicher und beispielsweise auch lagerfähiger gemacht werden. Und seitdem die Entwicklerinnen der sogenannten Genschere CRISPR-Cas9 vor wenigen Wochen den Nobelpreis für Chemie erhalten haben, steigen auch die Hoffnungen, die neuen Werkzeuge bald schon in der Praxis umsetzen zu können. In Deutschland forscht beispielsweise Jon Falk an einem Projekt über die Pilztoleranz von Weizen mittels neuer Züchtungsmethoden, kurz Pilton.
Weizen deshalb, weil es die größte Ackerkulturfrucht ist, die wir in Deutschland haben und die natürlich eine große Bedeutung hat. Sie ist züchterisch zudem auch sehr schwierig zu bearbeiten. Und da ist es mit klassischer Muttergenese zum Beispiel sehr schwierig, tatsächlich Erfolge zu erzielen. Und wir können mit der neuen gezielten Muttergenese tatsächlich einen Sprung nach vorne machen.
Im Pilton-Projekt geht es um eine wirksamere Resistenz gegen den Schadpilz Mehltau. Befürworter betonen vor allem den Zeitgewinn durch die neuen Züchtungsmethoden. Sie verweisen darauf, dass hier im Grunde nichts anderes passiere als in der klassischen Kreuzungszüchtung. Einzelne DNA-Bausteine würden entfernt, verändert oder ergänzt. Gegner hingegen haben Befürchtungen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen in der Umwelt Schaden anrichten können. Der Europäische Gerichtshof jedenfalls hat Pflanzen aus den neuen Züchtungsmethoden bereits 2018 als gentechnisch veränderte Organismen, GVO, eingestuft. Ein Hindernis, so Jon Falk vom Pilton-Projekt.
Mal praktisch, das bedeutet, dass es zu keiner Anwendung kommen kann, zumal eben der Züchtungsprozess langwierig und sehr teuer ist und ein solches Verfahren auch noch zusätzlich Kosten beinhaltet, die sich kleine Züchter mit Sicherheit nicht leisten können, wenn die Regelung so bleibt, wie sie ist.
Die EU-Kommission hat derzeit eine Studie dazu in Auftrag gegeben. Bis zum Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres sollen Ergebnisse vorliegen. Sabine Jülicher von der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, DG Sante bei der EU-Kommission, begleitet die Studie. Ob der gesetzliche Rahmen geändert wird, da will sie sich noch nicht festlegen.
Wir können uns ja da sozusagen Extrempositionen vorstellen, wie jetzt auch der rechtliche Rahmen ist. Also Produkte neuer Züchtungstechnologien, dass die also als GV verankert bleiben. Und dann ist das Thema Unterscheidbarkeit wichtig. Also Transparenz, nicht nur in der Diskussion, aber dann auch letztendlich auf Produktebene, ist ein ganz, ganz großes Thema.
Das Problem bei CRISPR-Cas9, anders als bei der herkömmlichen Gentechnik, werden keine fremden Gene von außen eingeführt. Ein klarer Nachweis für die Anwendung der Methode ist derzeit zumindest noch nicht möglich. Transparenz könnte eventuell durch eine verpflichtende Mitteilung der Entwickler oder Züchter hergestellt werden, so Sabine Jülicher. In einigen Ländern außerhalb Europas sind jedoch die neuen Züchtungsmethoden schon heute von der Gentechnikregulierung ausgenommen, weshalb der Agrarwissenschaftler Urs Niegli sich auch für Europa eine friedliche Koexistenz zwischen herkömmlichen und neuen Züchtungsmethoden wünscht.
Eine, die auf der traditionellen Kreuzungszüchtung basiert, da sind durchaus noch Fortschritte möglich. Das ist eigentlich der Weg, den vor allem die Ökozüchter, und zwar mit zunehmendem Erfolg, gehen. Und eine, die auf der Genomeditierung basiert, dort ist jetzt schon, wenn man die Wissenschaft anschaut, absehbar, dass rasch sehr große Fortschritte möglich werden.
Die Diskussion über die Möglichkeiten der sogenannten Genschere in der Pflanzenzucht wird in den kommenden Monaten zunehmen. In dieser Woche will beispielsweise die Regierungskoalition aus CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen einen Antrag einbringen, die Chancen von CRISPR-Cas9 für die Landwirtschaft auszuloten. In der Forschung, so die Argumentation, dürfe man in der EU nicht zurückfallen. Der Anschluss an andere Länder, wie etwa der USA, müssten auf jeden Fall gehalten werden.
Wie streng, wie gelockert soll das neue Gentechnik, soll ein neues Gentechnikgesetz ausfallen? Dieter Nürnberger berichtete. Wie jedes Jahr stellt heute die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform ihre Studie zur Überschuldung der Verbraucher vor. Kurz zusammengefasst, noch macht sich Corona nicht bemerkbar, die Verschuldungszahlen sind sogar gesunken, aber so wird es nicht bleiben. Moritz Küpper mit Einzelheiten.
Es sind fast schon paradoxe Zahlen.
Wir hatten 6,85 Millionen überschuldete Deutsche, das sind 69.000 weniger, als wir im Hochkonjunkturjahr 2019 hatten,
sagt Patrick Ludwig Hansch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform. Die Wirtschaftsauskunftei erstellt jährlich den sogenannten Schuldneratlas für Deutschland.
Die Überschuldungsquote beträgt 9,87%. Das bedeutet übersetzt, jeder 10. Erwachsene in Deutschland ist überschuldet. Das klingt zunächst dramatisch, aber tatsächlich ist das ein Rückgang gegenüber 2019.
Dabei, so Hansch, liege dieser statistisch positive Trend auch und gerade an der Pandemie, zeigten sich nämlich Corona-Sondereffekte.
Die Sparneigung der Verbraucher hat zugenommen. Das heißt, die Unsicherheit hat befeuert, dass die Leute weniger konsumiert haben. Die haben eher gespart. Das heißt, sie hatten mehr in der Tasche, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Deswegen ist das Thema Überschuldung zeitweise vertagt worden.
Gerade die staatlichen Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld, aber auch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht oder die Hilfen für Kleinunternehmen und Solo-Selbstständige hätten sich bemerkbar gemacht. Dennoch. Diese Zahlen, so Hansch, würden den Blick auf das aufkommende Problem verstellen, denn
mithilfe von repräsentativen Umfragen haben wir den subjektiven Schuldenstress erfasst und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass insgesamt 7,3 Millionen Menschen eigentlich wirklich überschuldet sind, tatsächlich. Und das wird sich im übernächsten Jahr in Form von Privatinsolvenzen auch in die Statistik niederschlagen. Derzeit gehen wir davon aus, je nachdem, wie schwer die Pandemie noch wütet, dass wir eine Verdopplung auf rund 110.000 Fälle für das Jahr 2021 beim Thema Privatinsolvenz prognostizieren.
Es ist also eine Ruhe vor dem Sturm, zumal sich auch die Spreizung zwischen Arm und Reich weiter ausprägt.
Corona bewirkt, dass diejenigen, die sowieso schon wenig verdienen, mehr unter der Krise leiden, weniger zurücklegen können und eher in eine Überschuldungsspirale geraten, wohingegen diejenigen, die sowieso schon Vermögen haben oder auch ein gutes Einkommen, die können diese Ausfälle kompensieren, zum Beispiel die Kurzarbeit mit sich bringt oder der Arbeitsplatzverlust zumindest für eine gewisse Zeit.
Dadurch sei beispielsweise auch die Mittelschicht besonders gefährdet, so Hansch. Und?
Wir haben ausländische Mitbürger, die oft in Niedriglohnsektor arbeiten, der zum Beispiel in der Gastronomie, in der Event und auch in anderen Branchen jetzt wegfällt. Und natürlich auch junge Menschen, wie zum Beispiel Studenten, deren 450-Euro-Jobs jetzt reihenweise weggefallen sind. All die trifft Corona besonders und der Lockdown in besonderem Maße. Und wir werden hier eine Zuspitzung im nächsten Jahr sehen.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Maske tragen fällt nicht jedem leicht. Was Brillenträger dabei gegen mangelnden Durchblick tun können, sagt Anja Nehls im Verbrauchertipp.
Wenn Brillenträger von draußen kommen und vor dem Betreten eines Ladens vorschriftsmäßig ihre Maske aufsetzen, stehen sie drinnen nicht selten im Nebel. Jeder Brillenträger kennt das.
Ja, die beschlägt immer, aber geht.
Na, immer, wenn man von draußen reinkommt, nervt.
Natürlich ist das ein Problem für jeden. Die beschlägt auch, natürlich, was sonst?
Und weil es jetzt so langsam Winter wird, wird das Problem immer größer, erklärt Kerstin Kruschinski vom Kuratorium Gutes Sehen e.V.
Je höher der Unterschied zwischen warm und kalt ist, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass die warme Luft sich an den Gläsern absetzt, ne? Dass die Gläser beschlagen. Weil automatisch die Luft, die aus dem Mund kommt, ist warm und die ist feucht. Das kennen wir alle. Und dann beschlägt die halt, wenn die nach oben steigt, an den Gläsern.
Ohne Maske in den Laden zu gehen, ist derzeit allerdings auch keine Alternative. Deshalb sind die meisten Brillenträger zwar ab und an halb blind, versuchen aber das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ich sehe ganz hoch bis an den Augen dran, sodass man die Brille drauflegt.
Ich setze dann immer gleich ab und dann warte ich eine Weile und dann kommt sie wieder drauf.
Manchmal die Brille vorziehen, manchmal zurückziehen. Manchmal abnehmen.
Eng anlegen und dann ein kleines bisschen warten und dann läuft es schon.
Ähnliche Tipps und Ideen hat auch das Kuratorium Gutes Sehen. Hier geht es nicht um AHA-Regeln, sondern um die 3 AAA gegen das Beschlagen der Brille beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Das erste A steht für Anpassen, denn dass die Maske eng anliegt, ist wichtig, sagt Kerstin Kruschinski. Masken mit Drahtbügel sind deswegen für Brillenträger besonders geeignet.
Weil die mit Draht lassen sich perfekt an die Nase anpassen. Wenn man die Maske mit Draht ein Stückchen nach innen umklappt und dann auf die Nase aufsetzt, dann ist es wie eine kleine Barriere, die Luft daran hindert, noch besser nach oben in die Gläser zu steigen.
Und je enger die Maske sitzt, desto weniger Luft steigt nach oben.
Wenn man diese Standardmasken hat mit diesen Bändern an den Ohren, dann sollte man die vor dem Ohr kreuzen, weil dann der obere Rand der Maske viel besser abschließt, als das der Fall ist, wenn man das so gerade drauf macht. Das Band wird einfach kürzer.
Und erst wenn die Konstruktion dermaßen perfekt vorbereitet ist, wird die Brille auf den Mund-Nasen-Schutz gesetzt.
Und zwar so, dass der untere Fassungsrand und die Nasenauflage der Brille wirklich den Stoff der Maske nochmal ans Gesicht drücken. Und dann hat man eigentlich eine recht gute Barriere, die Luft ein bisschen zur Seite und nach unten ablenkt.
Womit man beim zweiten A wäre, A wie Atemrichtung. Bewusstes Ausatmen nach unten könnte helfen, sagt Kerstin Kruschinski. Wem das zu mühsam ist, der sollte eher auf das dritte A setzen, Anti-Beschlagsprays.
Diese Sprays kann man einfach auf eine saubere Brille sprühen. Es gibt auch welche, die gleich mit säubern, schön verteilen mit dem Tuch. Und das hilft dann manchmal tatsächlich 3 Tage.
Allerdings gibt es beim Auftragen mitunter Schlieren. Praktischer können deshalb Antibeschlagtücher sein, die bis zu 50 Mal wiederverwendet werden können. Aber es gäbe auch noch bessere, allerdings teurere Alternativen.
Wer tatsächlich eine Neuanschaffung plant, der sollte über Gläser mit einer dauerhaften Antibeschlagbeschichtung nachdenken. Sowas gibt es, ist vorgefertigt und auch da können die Tröpfchen einfach nicht so gut haften. Übrigens der Schmutz auch nicht.
Und wem das alles zu viel ist, sollte über Kontaktlinsen als garantiert beschlagsfreie Alternative nachdenken.
Der Verbrauchertipp von Anja Nehls. Joe Biden stellt ein, Donald Trump schmeißt raus. Neues aus den USA ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.